Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Ich habe Ihnen einen Song zum Start mitgebracht, den ich liebe, schon seit ganz vielen Jahren. Dem habe ich richtig hinterher gejagt. Er ist von J.J. Cale. In dieser Version Herbie Mann featuring Sissy Houston. Das ist die Mutter von Whitney. Und das Lied heißt Cajun Moon. Sie haben sich doch auch in dieses Lied verliebt. Cajun Moon, Herbie Mann featuring Sissy Houston. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Hanna Schigulla, 70, Schauspielerin und Sängerin. In Oberschlesien geboren, wächst Hanna Schigulla in München auf. Sie studiert, nimmt parallel dazu Schauspielunterricht und lernt Rainer Werner Fassbinder kennen. Mit ihm wird sie rund 20 Filme drehen, darunter Die Ehe der Eva Braun und Lilly Marleen. Die Frau, die seit mehr als 30 Jahren in Paris lebt, arbeitet mit vielen bedeutsamen europäischen Regisseuren und wird international bekannt. Gestern wurde in der Akademie der Künste eine Ausstellung mit Videoarbeiten und Kurzfilmen der Künstlerin eröffnet. Wir freuen uns sehr auf Hanna Schigulla, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Frau Schigulla, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wie lange werden Sie denn jetzt in Berlin bleiben?
Ja, so 3 Wochen.
Mhm. Und haben Sie hier eine feste Dependance, wo Sie immer einkehren?
Ja, ich habe hier ein zweites Zuhause. Also es gibt schon eine Wohnung, die ich noch teile mit Freunden, was ich eigentlich auch ganz schön finde.
Ja.
Also ich bin zum WG-Modell verspätet noch einmal zurückgekommen. Das sind Freunde, die könnten eigentlich meine Söhne sein, aber sie sind es nicht. Aber deshalb hat es so etwas Befreiendes, auch weil die ganze Belastung so nicht da ist, aber trotzdem dieser Austausch, der dann möglich ist,
ja,
wenn man selber 70 und die erst 40 sind.
Sind Sie denn eine gute Mitbewohnerin Ihrer Meinung nach? Worauf muss man bei Ihnen achten? Was sollte man lieber nicht tun?
Bei mir sollte man lieber nicht Umwege gehen. Ich habe es gerne, wenn ich brauche Offenheit, dass man keine Scheu hat, zu sagen, was einem erfreut in erster Linie, aber auch was einem stört. Ich brauche auch, so wie das in der Wohnung ist, das ist eine Wohnung, die eigentlich in 2 Teile zerfällt, deshalb habe ich sie auch genommen. Eine große Küche in der Mitte.
Das ist ideal.
Ja, das ist also wirklich so groß wie ein Küche und Esssaal zugleich. Mhm. Und dann geht eine Schiebetür und dann kommt mein Bereich. Und also ich brauche sowohl das Zusammensein als auch das Alleinsein.
Und brauchen Sie viel Ruhe oder sind Sie geräuschunempfindlich?
Ich mag gar nicht Geräusche. Ich mag nur, also ich mag was Geräusche. Ich würde jetzt sagen Regen und
Feuer.
Sturm und Feuer. Das sind für mich, das sind
schöne
Töne.
Geräusche, ja. Mhm.
Also Geräusche. Ich mag keine Motorgeräusche und Presslufthämmer.
Und Musik, die jetzt nicht die eigene ist, könnte einen auch stören, ne? So ein bisschen. Oder sind Sie da unempfindlich?
Ja, nein. Ich bin jetzt nicht mehr. Es gab eine Zeit, da habe ich laufend Musik gehört. Jetzt mache ich sehr selten Musik an und noch seltener Fernsehen.
Und die zwei Jungs respektieren das auch und die sind damit
ja,
im Frieden.
Ja, oder wenn wir mal Lust haben, was zu hören, ist das auch schön. Aber es ist jetzt kein Dauerzustand, dass man keine Berieselung.
Ist das diese Wohnung, die Sie, 2011 oder so, ist so ein entkernter Altbau, den Sie dann tatsächlich Charlottenburg, glaube ich, ne?
Ja, in Charlottenburg.
Und ich wusste nämlich nicht, ich habe das irgendwo gelesen, dann wusste ich nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist.
In meinem Buch haben Sie das gelesen.
Genau. Ja. Aber Sie sind dann krank geworden parallel?
Ja, ich habe dann schon seltsamerweise immer im Vorfeld gefragt, ist denn eine Wohnung auch Rollstuhl befahrbar?
Mhm.
weil ich ja auch meine Eltern gepflegt habe und wusste, dass das im Alter auf uns zukommen kann. Und dann und das war die. Also in Paris wohne ich auf zwei Ebenen und da eben auf einer. Und dann kam aber das mit dem, wurde das mit dem Rollstuhl schneller aktuell, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte. Und Gott sei Dank bin ich da wieder rausgekommen.
Das ist gut. Ich meine damit nur, mir war nicht klar, ob Sie diese Wohnung dann noch behalten haben. Aber offenbar
ja,
liebäugeln Sie denn damit, nach Berlin zurückzukommen?
Ja, also ich werde mal sehen, was da an Begegnungen noch auf mich zukommt. Denn eine Stadt sind ja eigentlich die Begegnungen, die man da hat. Und es ist natürlich etwas verrückt, mit 70 noch ein neues Leben anzufangen. Aber ein Schuss Verrücktheit ist hier, macht ja das Leben auch schön.
Absolut. Und wir hatten ja gerade vor, ich weiß nicht, Sie werden jetzt nicht gehört haben, aber vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen Eveline Hall da, die jetzt 68 ist und die in den letzten Jahren so wahnsinnig viel erlebt hat und ihr ganzes Leben lang. Und seitdem müsste eigentlich jeder davon kuriert sein, zu glauben, dass irgendwann mal Schluss sein könnte mit Auf zu neuen Ufern. Das kann man ja tatsächlich jeden Tag offenbar machen.
Ja, ja, also vor allem, wenn man das gerne macht und auch trainiert, dann ist das eigentlich genau das, was dich dann dazu bringt, dass du das Leben schön findest.
Wir werden in Ihr Leben gleich noch etwas tiefer einsteigen. Jetzt spielen wir erstmal Ihren ersten Song und Sie können uns kurz die Geschichte dazu erzählen. Ella Fitzgerald, Summertime. Warum haben Sie den ausgesucht?
Ja, warum habe ich den ausgesucht? Weil das für mich der Sommer war, nachdem ich den Kinderglauben verloren hatte. Ich war als Kind sehr religiös und es war für mich sehr wichtig, dass ich auch zum Beispiel den Weihnachtsengel spielen durfte. Da habe ich ja alles dran gesetzt. Ich wollte immer irgendwie Engel sein. Und meine Mutter hat mich zwar im Fasching dann als kleiner Teufel verkleidet, aber immerhin bin ich dann als Engel auf dieser Schulbühne gestanden und habe vom Himmel hoch, da komme ich her, ich komme zu bringen frohe Meer, ohne zu wissen, dass das Bach war natürlich, hat auch in dem Alter nicht interessiert. Und da ich glaube ja sehr, dass so erste Ereignisse tiefe Spuren ziehen, irgendwie dieses frohe Meer bringen, das ist auch etwas, was ich eigentlich jetzt möchte. Mhm. Wobei ich am Anfang ja, waren wir ja die Generation der Neinsager und eigentlich immer sozusagen die alles ans Licht gezerrt, was eben nicht stimmt, was verlogen ist, was, oder wie Fassbinder gesagt hat, ich schieß in alle Richtungen auf alles, was stinkt. Und insofern war für mich der Sommer und dieses Aufgehen in der Sonne und alles und nichts empfinden, das war für mich eine neue Form von alles, also von Religion, eine Naturreligion, okay, ein heidnisches.
Es gibt ja wirklich viele Versionen dieses Liedes, aber wahrscheinlich ist das die allerschönste. Ella Fitzgerald mit Louis Armstrong, Summertime, mitgebracht von Hannah Schigula. Und da die Zeit fortgeschritten ist, können wir im Grunde auch schon mit der Geschichte für das nächste Lied beginnen. Gustav Mahler aus den Kindertotenliedern. Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen. Da ich, wie Sie schon erwähnten, Ihre Autobiografie gelesen habe, weiß ich, dass das auch in Ihre Kindheit gehört. Ich weiß nicht, Sie sind ungefähr 13 Jahre alt oder sind Sie jünger? Doch, 13 ungefähr.
14,
ne?
15
ja,
schon.
Okay.
Ja. Da bin ich zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert und zwar von meiner Freundin aus der Klasse. Und das war eigentlich auch diejenige, mit der ich immer so in der Sonne, wo wir uns immer zusammen so ausgeblendet haben. Und das war so, die war so reif, so. Das waren, die Sommer waren so schön mit ihr. Wir sind auch immer an die Seen gefahren und plötzlich war sie nicht mehr da. Das war ein totaler Einbruch. Das ging sehr schnell. Das war eine Leukämie. Und ich hatte dann mit den Eltern noch viel Kontakt und die hatten mir dann dieses Lied nahegebracht von Kathleen Ferrier, die ja auch eine früh verstorbene Sängerin war. Mhm. Die ist mit 34, glaube ich, musste die gehen. Und die, oft denke ich, sie sind nur ausgegangen und dann in der letzten Strophe heißt es, sie sind uns nur vorausgegangen. Und mein Leben war eigentlich immer begleitet von Frühverstorbenen. Dann später waren meine Eltern natürlich, das waren Spätverstorbene, aber dieses stand auch auf dem Grabstein dieser Freundin, zur frühen Vollendung erwählt. Das konnte ich am Anfang nicht so hinnehmen. Das hat nichts dran geändert, dass ich sie so vermisst habe, aber dann später doch.
Hatte sich nicht angekündigt bei Leukämiekranken, kündigt es sich ja oft an, dass sie ein bisschen schwächer sind. Sie haben die jetzt gerade als eine blühende, energiegeladene Person beschrieben. Ja. Also wie lang zog sich das?
Ein Monat.
Oh, das geht wirklich.
Und da habe ich sie in diesem Monat dann kaum gesehen. Es hieß, die ist krank geworden. Mhm. Und ja, und das war dann, das ist ja wie, der Tod ist ja für uns, bevor wir älter werden, immer der Tod der anderen. Das ist etwas, was, und auch wenn wir älter werden, leben wir irgendwo mit dieser wahnwitzigen Hoffnung, dass man selber vielleicht die Ausnahme ist oder wie. Es ist komisch mit dem Tod. Es ist und gleichzeitig ist es aber auch so, dass er mich, weil er mich so viel begleitet hat, habe ich auch gelernt, aus diesem Todesgedanken sozusagen die Kostbarkeit des Lebens zu empfinden, weil ja alles doch begrenzt ist und auch so vieles, wenn man denkt, dass es dann, ob denn das überhaupt standhält, der Tatsache, dass man das alles, dass es dann vergeht, dann ist eben vieles, was gar nicht standhält. Eigentlich hält nur das stand, was man wirklich aus Liebe gemacht hat. Alles andere, das waren so Verirrungen der ein Klammern an etwas, was es gar nicht gebraucht hat.
Hanna Schigula ist heute hier zu Gast.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Sängerin Hanna Schigula. Die Frankfurter Allgemeine schrieb unter anderem, also es gibt ja tausend Sachen, die schon über sie geschrieben wurden, aber zum Erscheinen ihrer Autobiografie schrieb sie die einzig wahre Diva, die wir brauchen. Und in einem früheren Artikel, der wurde überschrieben mit eine Königin in jedem Kleid. Und tatsächlich gibt es kaum ein Interview, das geführt wird mit Ihnen, in dem der Journalist oder die Journalistin nicht von einer geheimnisvollen Aura spricht, die Sie umgibt. Verstehen Sie, was diese Leute darin sehen? Sehen Sie diese geheimnisvolle Aura auch oder ist das Projektion, Fantasie?
Es ist einerseits Projektion, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass ich selber das Geheimnis liebe. Also ich finde jeden Menschen geheimnisvoll. Es sei denn, er hat sich jetzt total verfangen in der Banalität und in der Gewohnheit und er geht nur noch einen Trott. Aber sonst wie hat schon bei Shakespeare geheißen, we are made of the stuff. Wir sind von dem Stoff gemacht, aus dem die Träume sind und unser kleines Leben ist umgeben von einem großen Schlaf. Also dieses große, was in dem wir schwimmen, dieses große Geheimnis, würde ich es jetzt mal kurz nennen, das finde ich etwas, zu dem ich auch immer wieder Verbindung suche und was ich auch immer wieder empfinde und was in den Zufällen sich mir auch immer wieder auf sehr deutliche Weise zeigt. Und das interessiert mich und deshalb glaube ich auch, dass die Menschen das aus sozusagen auf mich leicht haben, es in mich hinein zu projizieren, was sie aber selber auch haben. Das ist ja auch das Wesen des Schauspielers,
Das ist eine schöne Antwort, die Sie gegeben haben. Tatsächlich, finde ich, weil sie sehr viel Raum und Luft lässt. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Sie konkreter antworten. Jemand, der so lange, so viel in den Medien, auch in der Öffentlichkeit war, der kann ja auch durchaus unzufrieden sein mit dem Bild, das transportiert wird.
Ja.
Weil man nicht die Mystische sein will oder weil man nicht die Fassbinder-Muse sein will oder. Also Sie sind ganz d'accord mit dem Bild, das man.
Also ich bin ganz d'accord nicht, aber ich denke, es ist jetzt so geworden. Warum sollte ich es nicht annehmen? Und ich habe ja nicht das Geheimnis jetzt gepflegt und einen Schrebergarten um mich herum gezüchtet von Geheimnissen, sondern im Gegenteil, ich habe gemerkt, wie ich drunter gelitten habe, dass ich zu introvertiert war, also viele Dinge in mir zurückgehalten habe, was die anderen Leute natürlich auch als sehr geheimnisvoll empfunden haben, habe ich eigentlich die Kehrtwendung gemacht und habe angefangen, fast tagtäglich aus diesem leichten Geheimnis herauszukommen und einfach das zu sagen, was mir durch den Kopf ging, auch um mich zu befreien von diesem Leiden, dass man in sich selber gefangen ist, und Fenster und Türen aufzumachen. Und trotzdem scheint diese Aura von Geheimnis nicht weggegangen zu sein. Also denke ich, ist es nicht etwas, was jetzt so, man weiß zu wenig über mich oder damit zu tun hat, sondern es ist einfach meine Liebe zu dem Unerklärlichen.
Und
Wobei ich aber auch gerne so weit gehe mit der Erklärung, wie ich gehen kann. Also das wollte ich noch hinzufügen.
Ja, natürlich. Und der Traum scheint eine wirklich wichtige Rolle in Ihrem Leben zu spielen. Sie haben ihn eben genannt, Sie haben Shakespeare zitiert. Die Ausstellung, auf die wir etwas später noch zu sprechen kommen, in der Akademie der Künste, heißt auch Traumprotokolle. Und Ihre Autobiografie, die ich den interessierten Hörern wirklich sehr ans Herz legen würde, weil sie liest sich sehr schön und absolut unverkrampft, sehr entspannt und doch auch sehr aufschlussreich, sehr emotional und sehr persönlich. Wach auf und träume. Also der Traum ist etwas Wichtiges für Sie. Erklären Sie mir, warum.
Also da gibt es ja erstens mal die Nachtträume. Das sind für mich die Botschaften aus dem Unbewussten über das, was wir uns selber nicht so deutlich erzählen wollen. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und da ist in jedem Menschen wird ein Künstler wach, weil die Träume eine sehr extreme Sprache haben, wie sie eigentlich in der Kunst dann zugelassen wird. Und dieses, dass jeder Mensch ein Künstler auf dieser im Unbewussten ist, das finde ich auch etwas, weshalb ich sage, jeder Mensch ist ein Geheimnis auch. Dann gibt es aber auch die Wachträume. Und die Wachträume waren bei mir am Anfang eine Art Ausflucht aus meinem kleinen Leben, in dem ich mich nie so ganz wohl gefühlt habe, weil ich immer gedacht habe, mein Leben wird mal anders sein und nicht diesen Trampelpfad der Gewohnheit gehen. Und ich habe
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Sie reden jetzt von einer Zeit, die wir hier noch gar nicht besprochen haben. Sie sind in München aufgewachsen und Ihr Vater ist nach 3 Jahren aus der Kriegsgefangenschaft
kam er als Fremder sozusagen, als der fremde Mann, der zurückkommen war, mein Vater.
Genau.
Und das war ziemlich heftig.
Und zwischen Ihren Eltern herrschte eine Art Spannung und Schweigen. Und vielleicht trägt das auch so ein bisschen dazu bei, dass Sie... sich so eingeengt gefühlt.
Ich hatte ja auch gar kein Zimmer und so. Es war alles sehr beengt zu Hause und ich bin sozusagen abgehauen aus dieser Enge über Tagträume, und auch in der Schule schon habe ich das. Manchmal war ich sehr interessiert dabei und manchmal bin ich weggeträumt, und endlich dann auf der Bühne und im Film haben diese Fähigkeit zum Tagträumen dann sozusagen ihr ihren Boden, ihre Dimension gefunden. Aber jetzt würde ich auch sagen, dass die Grundlage dieser Tagträumereien sind ja Wünsche in uns. Wünsche, die aus unserer Natur, in denen unsere Natur sich selbst ausspricht, die in der Kindheit auch sehr stark da sind. Und diese Wünsche bereiten eigentlich die Lebensqualität vor, die uns angemessene ist und wäre, wenn wir ihnen folgen. Deshalb meine ich, wach auf und träume. Also hör nicht auf zu träumen. Das ist ganz wichtig in unserem Leben. Da geht's weiter damit.
War Elvis Presley ein Mann, von dem Sie heimlich geträumt haben als Teenager?
Nein. Nein, der hat mich nur zum Tanzen angeregt.
Jailhouse Rock haben Sie mitgebracht?
Ja, ich habe das mitgebracht, weil da gibt es diese hinreißende Nummer aus dem Film Rio das Mortes, wo Fassbinder mich zum Tanzen auffordert. Er selber steht nur da und schaut mir beim Tanzen zu. Und ich war so glücklich bei diesem Tanz. Also Jailhouse Rock ist halt auch, man möchte ja immer aus dem Jailhouse raus, egal aus welchem Gefängnis das nun ist. Und dann finde ich einfach, der Rock'n'Roll hat uns so total mitgenommen in der Jugend.
Frau Schigula wollte mich gerade dazu überreden, noch so einen Schulterwurf zu machen, aber ich habe dann gesagt, nee, nee, das
aber
kann ich nicht.
Aber es fährt in die Glieder nach wie vor.
Nach wie vor, ja. So, da es sicherlich viele Leute gibt, die so ein bisschen auch was über Fassbinder wissen wollen, und Sie haben seinen Namen ja auch eben schon zweimal erwähnt, können wir uns ja mal chronologisch an Fassbinder heranrobben sozusagen. Also in München aufgewachsen, zur Schule gegangen, das Abitur gemacht. Sie sind dann für ein Jahr nach Paris gegangen als Au-pair-Mädchen, sind zurückgekommen und haben studiert, Philologie, glaube ich. Und parallel dazu, durch das Sie gekellnert haben und eine Frau kennengelernt haben, die sagte, oh, heute Abend gehe ich in die Schauspielschule. Und Sie haben instinktiv oder reflexhaft sofort gesagt, oh, da komme ich mit. So, dann waren Sie da. War denn vorher dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden, war der schon da? Oder ist das tatsächlich so fast in diesem Moment, als hätte man die richtigen Drähte zusammengestöpselt und plötzlich macht es Poff?
Ja, also ich wollte als Kind Tänzerin sein. Und das war aber irgendwie nicht drin. Das war mehr was so für bürgerlichen Haushalte, wo also das war so meine das war so ein Urwunsch. Meine Mutter wollte Schauspielerin werden, aber das habe ich überhaupt erst erfahren, als ich Lili Marleen gedreht habe. Aber irgendwo ist da ein Pfeil abgegangen von ihr in mich hinein, den ich weitergetragen habe, ohne es zu wissen. Da wir tragen ja mehr von unseren Müttern in uns, als wir wissen. Und das ist auch schön einerseits. Und ich wusste während des Studiums, dass ich mich nicht wohlfühle nur beim Analysieren der Dinge, dass ich meine Sprache nicht mehr meine Sprache ist.
Es wurde so intellektualisiert.
Es wurde alles so begrifflich. Alles kam diese lateinischen Worte, ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht meine Heimat. Ich muss da wieder raus. Ich wusste aber jetzt nicht wie, aber ich war innerlich auf dem Sprung und deshalb bin ich da auch dann mitgesprungen, als sich diese Gelegenheit aufgetan hat. Und dann hat mir sozusagen der Zufall den Fassbinder geschickt. Der war nämlich in jener Klasse drin, in die mich dieses Mädchen, die Aushilfskellnerin, mitgenommen hat.
Ist er Ihnen gleich aufgefallen?
Ja, der ist mir aufgefallen, weil er sowas Brütendes hatte und was sehr Rebellisches und was sehr Scheues.
Was ist brütend?
Brütend ist, dass man merkt, dass da sehr viel in einem tobt, in einem Wesen, aber dass das noch alles noch so
gärt.
Das ist noch in einer Art inneren Hitze gehalten. Das ist noch nicht ganz ausgeschlüpft.
Wie viele Menschen waren Sie in diesem Kurs?
Oh, bestimmt 20.
20, so. Und mussten Sie da eine Aufnahmeprüfung machen oder
ja,
sowas?
Ja, da habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das innerhalb kürzester Zeit habe ich mir selber was einstudiert. Und das hat auch sofort gefunkt. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, und sie werden mal was. Aber ich hab das so für eine Standardsache gehalten.
Okay, ja.
Dachte, die sagen das vielleicht zu jedem. Und ich war dann auf der Schauspielschule ein paar Wochen. Und dann bin ich immer schlechter geworden, bin wieder abgegangen.
Sie haben ja auch parallel noch weiter studiert, auch um Ihre Eltern zu beruhigen.
Ja, ja,
es ging ja darum,
das, ja,
vielleicht
genau.
Wären Sie Lehrerin geworden und einfach, wenn man noch nicht genau weiß.
Ja.
Und ich versuche mir jetzt aber diese wenigen Wochen vorzustellen, in denen Sie dort sind und eben auch mit diesem brütenden, mit diesem schnellen Brüter dort in einem Raum. Haben Sie das Gefühl gehabt, er suchte Ihre Nähe? Suchten Sie seine Nähe? Beobachtete man sich immer so ein bisschen im Augenwinkel?
Ja, der eher das. Wir haben uns beobachtet, aber er hat eigentlich nie mit mir gesprochen. Es war ihm aber schon wichtig, dass wir, wenn wir nachher noch ein Trinken gegangen sind, dass ich auch mit dabei war. Er hat einmal etwas ganz, wir mussten da so Etüden spielen und auch einstudierte Szenen. Und einmal hat er mir auf dem Umweg eines Freundes sagen lassen, er fände das ganz toll. Und das war eigentlich die Beziehung. Er konnte das nicht selber sagen. Ich fand es sehr seltsam, dass er das sehr toll fand, weil das war Goethe, die Geschwister. Und später habe ich dann verstanden, warum ihn das so speziell berührt hat, weil unsere Beziehung war eigentlich da drin. Wie der Instinkt das ja so schnell begreift. Also das war Bruder und Schwester, die sich irgendwie und die eine heimliche Liebe verbindet, die sich nicht ausdrücken kann.
Mhm.
Bei Goethe löst sich das dann auf, dass er nicht eigentlich der Bruder und auch nicht eigentlich die Schwester ist. Aber das ist irgendwie so, wie soll ich sagen, das ist, finde ich, dann schon wieder uninteressanter. Aber diese Spannung, die da im Raum ist, die hat ihn interessiert. Und das war auch die Spannung, die zwischen uns immer im Raum war.
Es war ja auch eine Art erotischer Spannung.
Auch das, ja.
Und das weiß ich wiederum jetzt aus anderen Interviews, die ich in Vorbereitung gelesen habe, dass es durchaus von Ihnen eine Bereitschaft gegeben hätte, nur dann, Sie hatten ein schlechtes Zeitmanagement, wenn man so will.
Ja, das war zu spät schon. Mhm. Da war bei ihm schon alles in andere Richtungen gegangen. Er wollte, das merkt man auch bei diesem Rock'n'Roll, wenn man diese Szene sieht, da war am Anfang eine Verliebtheit seiner Seite, da er hat auch anderen erzählt, er möchte mich heiraten, mir selber nie, später wollte er viele heiraten. Also ich war nicht die Einzige, aber ich war vielleicht die Erste, ich weiß es nicht. Und diese Art von, dass es zwischen uns noch etwas anderes möglich gewesen wäre, das lag immer in der Luft und gleichzeitig aber auch so eine Hab-Acht-Stellung. Vielleicht ist es besser, wir kommen uns nicht allzu nahe.
Das sagt ja der Instinkt dann auch manchmal ganz richtig. Ja. Ne? Also wahrscheinlich ist es in Ihrem Fall tatsächlich besser gewesen.
Ja, mag
also,
sein.
Also ich meine, wer bin ich, das beurteilen zu können? Nur das,
das mag sein, ja.
Die erste Stunde ist fast rum.
Aha.
Sie haben Janis Joplin mitgebracht, Me and Bobby McGee. Das haben Sie meiner Meinung nach auch auf einem Liederabend selbst vorgetragen.
Da habe ich immer besonderen Applaus bei diesem Lied. Also das ist schon etwas, was mich damals in dieser Zeit total ergriffen hat, dieses Lied. Und auch eben Janis Joplin. Ich habe mir immer gedacht, mein Gott, so wie die müsste man singen können. Und dieses ekstatische Einsteigen und sich fallen lassen, was sie auch mit dem Leben bezahlt hat. Mhm. Aber auch diese damalige, aus der Drogenzeit stammende Vorstellung, das Leben ist eigentlich hauptsächlich wert, in Höhepunkten gelebt zu werden. Das war natürlich schon die Zeit und gleichzeitig aber auch eben dieser Satz, der es in sich hat, Freedom's just another word for nothing more to lose. Also die Freiheit fängt eigentlich da an, wo es nichts mehr zu verlieren gibt. Das heißt, du klammerst an nichts und du bist offen.
Eigentlich wäre das ideale Motto für Ihren Vater Mutter gewesen, der ja eigentlich sehr, sehr verbittert und sehr negativ war.
Ja, am Anfang. Der hat aber später aufgemacht und es ist das Wunder passiert, dass er zum Schluss noch der Mensch war, der er immer vorgegeben hat zu sein, nämlich ein Strahler. Die haben ihn dann immer den wunderbaren Josef genannt, weil er so alles wunderbar dann fand. Aber das war dann eine Neuentdeckung, dass das Leben schön ist, was ihm eigentlich, da hat er ein Leben lang dazu gebraucht, weil er eben auch so total verletzt aus dem Krieg zurückkam. Ich meine, an der Seele verletzt. Mhm.
Gut, wir hören jetzt Janis Joplin. Zu Gast ist heute Hanna Schigula.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Hanna Schigula. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hier ist die Adresse hörbar@radio1.de. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, ganz viele Sendungen, über 50 sind es, als Podcast sich anzuhören. Da fehlt dann zwar die Musik, das können wir nicht machen, weil die GEMA noch mal kosten würde, aber die Gespräche sind dann auf eine Stunde zusammengedampft und es gibt ein wahnsinnig großes Archiv. Das können Sie im Übrigen mit den meisten Radio 1 Sendungen machen. Und es gibt die Radio 1 App, falls Sie vorhaben, demnächst doch noch mal in Skiurlaub zu fahren. Das ist ja sehr gefährlich. Dann könnten Sie sich diese App herunterladen und dann haben Sie Radio 1 überall bei sich, wo auch immer Sie gerade sind. Bei mir ist heute Hanna Schigula und lassen Sie uns noch ein bisschen bei Fassbinder bleiben, weil wann hat man schon mal einen Gesprächspartner, der diesen Mann auch so gut einschätzen konnte? Ich möchte ihm aber nicht zu viel Gewicht in dieser Sendung geben. Nichtsdestotrotz, wie schätzen Sie denn diese Außenwahrnehmung von Fassbinder ein? Er ist ja zur Ikone geworden, er ist ja jemand, der von ganz vielen Leuten auch wirklich kritiklos gesehen wird. Man macht einmal einen Haken darunter, sagt, ja, es war ein ganz schwieriger, wilder Mann, aber das sagt man so immer nur bewundernd. Er soll ja auch ziemlich viele Menschen sehr ungerecht behandelt oder gedemütigt haben. Und es gab ja diese Fassbinder-Familie, diesen Tross um ihn herum. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Denn Sie waren ja immer so ein bisschen so ein Satellit. Mhm. Die sind dazugestoßen, wieder weggeflogen, ihre eigene Umlaufbahn. Mhm.
Ja, er hat mich mit Samtpfoten behandelt, bis auf einige Ausnahmen. Aber die ist natürlich auch nicht einfach, manchmal Zeuge zu sein.
Eben, wenn andere, ne?
Ja, ja. Also einfach, das bedrückt auch. Genies sind nicht nett. Die gehen wirklich an die Grenzen. Und da ist auch etwas, ich meine, es gehören auch immer zwei zum Tango, ne? Der hat sich so auf sein Gegenüber eingestellt und wo er eben, je nachdem, wie der gepolt war, so hat er sich dann auch mit ihm verbunden.
Mhm. Und haben Sie das Gefühl, dass diese Leute, die sich jetzt von ihm haben quälen lassen, in Anführungsstrichen, vielleicht auch direkt, vielleicht gar nicht Anführungsstriche, dass die im Nachhinein sagen würden, ja, aber er hat das Beste aus mir rausgeholt? Ist es so, diese symbiotische...
Könnte sein, dass da viele sagen, ja, ohne ihn wäre mein Leben langweiliger gewesen.
Inwieweit würden Sie sagen, wurde er auch von Eitelkeit getrieben?
Eigentlich würde mir das Wort bei ihm nicht so einfallen.
Mir auch nicht, aber als wir vorhin sprachen, als die Musik lief und ich sagte, wie alt war er, als er starb? Und Sie sagten, naja, vielleicht so 36, 37. Er hat sich immer gerne etwas jünger machen wollen.
Damit er der Jüngste ist.
Und da habe ich so gedacht, Sister?
Nee, aber das ist eigentlich nicht Eitelkeit, sondern das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist so ein Jungenstreich. Würde ich sagen, dass er der Jüngste sein eben. Und er war ja auch ein Phänomen. Er hat halt noch einen kleinen draufgesetzt, aber hätte er sich auch sparen können.
Was ist in Ihnen zum Leuchten oder zum Klingen gekommen, das ohne ihn vielleicht nie geleuchtet oder geklungen hätte? Was denken Sie?
ja, ich wäre ohne ihn gar keine Schauspielerin geworden. Also insofern wäre ich auch nicht jemand geworden, der diese Strahlkraft, wenn sie nun da sein sollte, auf viele Menschen haben kann. Also ich hätte im Verborgenen geblüht.
Vielleicht.
Ja.
Also Sie sind ja so.
Oder es wäre in eine andere Richtung gegangen. Ich weiß es nicht, aber was durch den Fassbinder, was ich auch schon in mir getragen habe, was uns vielleicht sogar zusammengebracht hat, das ist das Gefühl, dass es immer vom Gegenteil auch noch etwas braucht, damit das Ganze maßvoll wird. Also nie nur an einer, wenn ich das eine sage, kann ich das Gegenteil davon auch schon sagen und es stimmt auch. Also dass das mit der Wahrheit so etwas ist, was eigentlich einen Vorgang der inneren Dehnung immer braucht. Und dass es eben, Fassbinder hat auch oft gesagt, was kümmert mich mein Geplapper oder mein Geschwätz von gestern. Also das ist so, dass man nie fertig ist, dass es weitergeht, dass es auch so was sehr Befreiendes hat, Vorurteile loszuwerden, überhaupt seine Urteile wieder loszuwerden und dass eben doch so eine Unendlichkeit immer mitschwingt, an der gemessen vieles eben einfach lächerlich wird, darauf zu beharren auch. So wie Sie mich vorher gesagt haben, stören Sie Ihre Attribute? Naja, ich meine,
Ach so, als ich Sie, ja, ich ja, dachte, ja, ich wusste ja, nicht, was ja, Sie meinen. Nee, diese Attribute. Ja, ja. Aber es kann ja manchmal, ist es ja so, dass das Selbstbild mit dem Außenbild so gar nicht übereinstimmt und nichts wäre ja, oder es gibt viele Sachen, die wahrscheinlich schlimmer sind, aber ich kann es mir, ich kann mir vorstellen, dass es für einen Menschen in der Öffentlichkeit belastend ist, für etwas geliebt zu werden, was man nicht ist. Also einen Erfolg zu feiern und das Gefühl zu haben, sich dafür entweder verbogen zu haben oder zu verbiegen oder dass es einfach, dass man zu viel Projektionsfläche ist.
Ja, ja, also deshalb habe ich auch immer schon von früh auf gespürt, dass es sehr gut ist, sich vom Erfolg wieder zu entfernen und abzutauchen und dass man nicht alles hingeben darf. Das ist also, dass das Sein wichtiger ist als der Schein und wenn du natürlich so dem dem Star-Symbol verfällst, dann wirst du immer dabei sein, diesen Schein zu pflegen. Und das kann dich davon abhalten, dass du wirklich der wirst, der du bist.
Ich wollte aber gerade sagen, wahrscheinlich ist es leichter herauszufinden, was der Schein ist, als wo das Sein liegt, gerade mit jemandem, der einen wie Fassbinder darauf aufmerksam macht, wie viele Widersprüche es gibt und dass es auf die Perspektive ankommt und so weiter. Mhm. Also dieses, im Grunde ist das ja unsere Lebensaufgabe, irgendwie herauszufinden, wer wir sind und immer wieder auch da zu akzeptieren, dass da Sachen vorkommen, die widersprüchlich sind oder die uns nicht gefallen.
Ja, weil dadurch, dass wir herausfinden, wer wir sind, können wir ja auch zum anderen hinüber, weil der ja dann auch in uns ist. Also ich meine, wir sind zwar alle sehr verschieden, aber irgendwo sind wir doch alle Menschen. Und das meine ich, je mehr man von sich selber weiß, desto mehr verstehst du auch den anderen.
Sie haben sich selbst mitgebracht, sehe ich gerade. Das ist das Nächste, was folgt. Mon dernier souper.
Ja.
Erklären Sie mal, wie es dazu gekommen ist und was uns jetzt erwartet.
Ja, ich habe dann so mit 50 gedacht, ja, jetzt geht das mit den Filmangeboten runter. Und was gibt es denn noch so einen Traum aus der Kinderzeit, den ich jetzt wahr machen könnte? Und da war das die Sache mit dem Singen, weil ich bin ja groß geworden, als das Radio sozusagen das Ohr zur Welt war. Und da habe ich oft so davon geträumt, auch so zu singen zu können wie die Sängerinnen im Radio. Und habe mit denen mitgesungen. Und da kam dann auch von Arte, eben deshalb gelobt sei der Zufall, auch ein Anruf. Wir wissen zwar, dass sie nicht singen, aber würden sie mal ausnahmsweise singen für uns? Geht um eine Sendung über zwischen den beiden Weltkriegen. Und da war ein Komponist, ein Franzose, ein Fassbinder-Fan auch, der sofort für mich, der hat die Sendung betreut, sofort für mich komponieren wollte. Und da habe ich von den zwei wichtigsten Männern aus meinem damaligen Leben, also Fassbinder und Jean-Claude Carrière, mit dem ich hier ein langjähriges Verhältnis hatte und wegen dem ich auch nach Paris gezogen bin, die Texte kamen von den beiden. Also einmal die französischen Texte von Jean-Claude Carrière und dann deutsche Texte vom Fassbinder, die ich aber selber auch in eine französische Form zum Teil gebracht habe. Dieses Lied hat nun beide, sowohl das Deutsche als das Französische, und handelt davon, dass eines Tages kommt Bruder Hein, Bruder Tod, und wird mich auch zum Abendbrot essen.
Ja, Hanna Schigula war das, einmal französisch, dann auf Deutsch. Mon dernier souper. Mein letztes Souper, Abendbrot. Mein letztes Abendbrot, genau.
Abendmahl.
Abendmahl sogar, ja. Om Kalzum. Ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Om Kalzum, das Om Kalzum. Ist, kommt auch darauf an, in welchem Land sie ausgesprochen wird. Om Kalzum ist ein absolutes Phänomen unter allen Sängerinnen im arabischen Raum, denn sie hat den ganzen arabischen Raum zusammengebracht. Wenn sie gesungen hat, da schmelzen alle Araber dahin. Und das ist gar nicht, weil sie jetzt bauchtanzmäßig sozusagen auf die erotische Art versucht anzukommen bei den Männern, sondern sie ist eine, die auch während sie singt, dichtet. Sie nimmt einen Satz und variiert den so lange, bis sozusagen ein Unisono im Publikum, und das meistens Männer sind, entsteht, und die fahren auf in einer ekstatischen Bewegtheit. Also es ist, als ob ein Herz plötzlich anfängt zu schlagen unter diesen vielen Menschen, unter den Zuschauern. Die dauern natürlich auch sehr lange, ihre Lieder, die haben diese Ekstase der Monotonie. Und die.
Wie haben Sie sie kennengelernt?
Ich habe die kennengelernt, weil ich mit Volker Schlöndorff einen Film im Libanon gedreht habe, im Kriegszustand damals, und meine Rolle war die Rolle einer Frau, einer Deutschen, die irgendwie bei der Botschaft arbeitet und trotzdem da bleibt, denn sie möchte ein Kind adoptieren, ein Waisenkind. Das war damals so auch die Zeit, wo ich wirklich adoptieren wollte, und ich dachte, wenn er frei ist, komme ich vielleicht mit Kind zurück. Er war aber nicht frei, und ich bin dann mit dem Kind, aber ich bin nicht mit den anderen so essen gegangen, sondern ich habe das so genossen mit dem Kind und habe mir das Essen bringen lassen und habe in den Mittagspausen immer Om Kalzum gehört. Das hat mich auch auf so schnell wie eben Musik das macht, in die Welt des Arabischen eingeführt. Und einige Monate später dann, oder ein Jahr lang später, Fassbinder ist ja im Mai gestorben, und ich kam mit in dem Film von Margaret von Trotta, Der helle Wahn, nach Ägypten, und ich hatte als Kind immer schon die Faszination der Pyramiden und der Sphinxe, und ich bin dann dahin gegangen tagsüber, und das hat mich so angewidert, dieser Tourismus dort, dass ich mir geschworen habe, ich komme dabei morgen grau. Wenn der Film zu Ende ist, einige aus der Crew sind mitgekommen, und dann ist seltsamerweise eine arabische Gestalt hat sich aus dem Halbdunkel gelöst. Es war noch vor Sonnenaufgang und hat gesagt, ob wir da raufsteigen wollen. Und da bin ich tatsächlich auf diese, ich weiß nicht, ob es die Cheops oder die Kefren war, raufgestiegen. Das war sehr mühsam. Das war für mich das Jahr der Pyramide. Ich war vorher in Ägypten, in Mexiko. Die sind gemacht zum Raufsteigen. Vielleicht habe ich deshalb mich dazu bringen lassen. Das war ein Riesenquader. Wie ich oben war, habe ich die Sonne aufgehen sehen. Und ich war also hin und weg.
Ja, aber fast wären Sie wirklich weg gewesen.
Ja, und weil ich so hin und weg war und so eben dieses, was bei mir mit der Sonne auch zu tun hat, dieses Alles und Nichts. Und man wusste nicht, ist das nah, ist das fern. Die Wüste war eben, es war niemand dort, und deshalb bin ich beim Abstieg in dieser Euphorie etwas unvorsichtig gewesen, bin etwa auf dem letzten Drittel der Pyramide ausgerutscht und habe mich dann wie ein Ball gerollt, um eben dem Tod nochmal aus der Hand zu springen.
Was mir gelungen ist,
weil ich gedacht habe, jetzt holt er mich, der Fassbinder. Das war mein Gedanke. Das war im August, und er war im Mai gestorben. Jetzt holt er mich.
Haben Sie das das wirklich in dem Moment gedacht?
Ja, ich habe gedacht, der holte mich jetzt. Und ich wollte aber weiterleben. Und wie gesagt, insofern sind wir nicht dieses mythische, früh verstorbene Paar geworden, sondern ich bin jetzt doppelt so alt wie er und rede immer noch ab und zu über ihn.
Radio 1. Hörbar Rust.
Und das ist schon die letzte halbe Stunde mit der Schauspielerin und Sängerin Hanna Schigula und mit den Flies, Walking on the Sand. She's the queen of the soul desert. The Flies, Walking on the Sand. Zu Gast bei mir ist heute Hanna Schigula. Sie haben eben eine große Liebe, vielleicht die große Liebe in ihrem Leben erwähnt, Jean-Claude Carrière, den ich kennenlernen durfte, weil sie in ihrem Buch ein bisschen über ihn schreiben.
Ja.
Ein attraktiver Mann und es gibt ein Foto. Er hält sie so ein bisschen, er steht so ein bisschen hinter ihnen und sie halten so ihre Hände, so, er hat sie so ein bisschen umschlungen. Sie waren sehr lange, glaube ich, mit ihm zusammen. Wie viele Jahre waren das?
13 Jahre.
Und man hatte das Gefühl, das mag jetzt überinterpretiert sein, aber ich dachte so, ist das das einzige Mal gewesen, in dem Sie so Vater, Mutter, Kind dachten? Also mit ihm konnten Sie sich ja auch vorstellen, ein Kind zu haben.
Ja, ja.
Und er hat es aber nicht gewollt, weil es für ihn nicht die richtige Zeit war? Oder?
Ja, er hatte schon eine erwachsene Tochter.
Okay.
Aber die dann meine Nachfolgerin war, die hat ihn dann doch dazu gekriegt.
Das ist immer, das finde ich wahnsinnig ärgerlich. Solche Geschichten hört man immer wieder. Und ich glaube, das würde mich als eine betreffende oder eine betroffene Frau, das würde mich, glaube ich, wirklich ärgern, mit jemandem lange zusammen zu sein, auf einen eigenen Kinderwunsch dann eventuell zu verzichten, um dann zu sehen.
Ja, er hat zu mir gesagt, warum hast du denn nicht drauf bestanden?
Naja, was?
Ja, ich weiß nicht. Ich will mich nicht ärgern, weil es bringt ja nichts.
Na, wenn man das so sehen kann, das ist super. Aber man ärgert sich ja trotzdem manchmal.
Nee, ärgern wäre auch nicht das richtige Wort, sondern
Nein. Das ist,
man kann im Leben nicht alles haben. Das ist vielleicht das, was ich mir zeitweilig am allermeisten gewünscht hätte, ein Kind aufwachsen zu sehen. Es hätte noch nicht mal das eigene sein müssen. Mhm. Aber das eben ist nicht gekommen und, aber sonst ist eben auch sehr viel gekommen und, ich bin selber sozusagen verschont gewesen von Bitterkeit in dieser Hinsicht, weil in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, habe ich ihm spontan angeboten, die Patenschaft zu übernehmen. Und das war von mir großherziger gemeint, als es von seiner jetzigen Frau angenommen sein konnte. Das habe ich dann später gemerkt und deshalb habe ich mich wieder zurückgezogen. Aber wenn ich das war eigentlich, weiter konnte ich nicht gehen.
Nein.
Und so habe ich auch keine bitteren Gefühle. Es ist, ich nehme das dann hin. Wenn ich es nicht ändern kann, nehme ich es hin.
Noch ein Zitat zum Thema Mann, Frau und Liebe. Auch aus Ihrem Buch. Ich habe sehr wohl viele Männer damit verschreckt, dass ich ihnen zeigte, dass sie mich nicht zu erobern brauchten, weil ich mich ihnen sowieso hingeben möchte.
Ja.
Das finde ich einen sehr schönen Satz, weil es offenbar immer noch darauf anspielt, dass Männer jagen müssen, erobert werden müssen.
Ja, die haben das, offensichtlich ist das bei denen noch drin, nicht alle. Und deshalb wusste ich auch, diejenigen, die das nicht haben, die sind dann auch die richtigen für mich.
Oder sind das dann die Uninteressanten?
Nee, absolut nicht. Das sind die nicht diese primären Bestätigungen des Mannseins brauchen.
Mhm.
Also ich will jetzt da aber auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Das kann auch ein ganz schönes Spiel sein. Nur in meinem Alter wäre das jetzt lächerlich. Und ich war eigentlich schon, ist ja bei Frauen sowieso so, dass die früher merken, dass es Funken schlägt. Und ich habe das dann halt gezeigt. Und dadurch habe ich vielleicht manchem Mann dieses Erobern weggenommen.
Aber es ist vielleicht ein ganz natürliches Auswahlverfahren, weil ich glaube,
ja,
also ich kenne das auch. Und ich denke, dann hätte das sowieso nicht funktioniert, ja, weil der nächste Schritt wäre irgendeine andere Aktion gewesen, irgendetwas ja anderes, wo es sich dann ganz genauso irgendwie verlagert hätte auf eine andere Situation.
Wo er dann an die andere jagen muss.
Oder so. Oder so.
Ja, nee, also es ist jedenfalls, ich würde sagen, man sollte den Drang, das herzuzeigen, was in einem vorgeht, nicht unterdrücken aus irgendwelchen taktischen Gründen.
Helmut Newton war ganz schön verliebt in sie. Er hat Fotos gemacht und ja, jetzt kann, nachgestellt ist jetzt das falsche Wort, aber er hat schon so ein bisschen um sie geworben.
Ja, das war durchaus gegenseitig. Das war nur, dass ich mich das sehr erstaunt hat, weil ich dachte, also wirklich, das soll ich mit dem überhaupt Fotos machen? Der stellt dann mit mir wieder solche so gesattelte Frauen oder so in so
Ihr Widerstand hat ihm aber gefallen.
Das hat ihm gefallen. Ich habe einen ganz anderen Helmut Newton kennengelernt als den dieser sehr thematisierten Glanzwelt, wo er eben auch so Dominanz und dominiert werden wollen, und diese Themen hat er ja, die ja in der Erotik durchaus auch eine Rolle spielen. Die haben ihn eben gereizt, und die hat er ja auch, ist ja nicht umsonst, dass es jetzt ein Newton-Museum in Berlin gibt.
Es gibt ja sogar eine Newton-Bar, aber ich glaube, dass die jetzt so viel inhaltlich mit ihm nicht zu tun hat. Wobei da wahrscheinlich auch ein paar Frauen also das Satteln. Gut, aber es gab ja immer auch June, seine Frau. Und das fand ich so einen entweder bewundernswerten oder ganz abgrundtief schlimmen Punkt. Ich bin mir da mit mir selbst nicht ganz einig geworden. Hätte das zu einer Ménage à trois führen können? Weil er hat ihnen ja dann in seiner Verliebtheit auch June vorgestellt und auch klar gemacht, sie ist die Frau an seiner Seite. Und sie mochten June ja auch.
Ja, er hat mich aber auch auf Jean-Claude Carrière aufmerksam gemacht.
Nichts geschieht ohne Grund.
Ja, er hat auch gesagt, das ist ein Mann, den solltest du eigentlich kennenlernen.
Ah, sehr gut.
Ja, und das hat ihn dann auch nicht verwundert, dass das sofort gefunkt hat.
Träumen Sie noch manchmal von ihm, von Jean-Claude?
Ich träume sowohl von Newton als auch von Jean-Claude. Ja.
Sie scheinen sich an Ihre Träume wirklich immer gut erinnern
Nein,
zu können.
Nein, es gibt Phasen, wo ich die gar nicht mehr ins Bewusstsein hinüberrette, und dann gibt es wieder Phasen, wo ich sie hinüberrette. Und
gleich aufschreiben, machen Sie das?
Man sollte es aufschreiben. Mhm. Man sollte am Bett einen Block haben, wenn man das denn wissen will. Aber ich finde eben, es ist schön, das zu erfahren. Und insofern hatte ich zum Beispiel zu meinem Geburtstag, das ist der letzte Traum, an dem ich mich erinnere, zu meinem 70. Geburtstag, hatte ich einen absolut euphorischen Traum, nämlich, dass ich am Rande der großen Filmindustrie mit meiner kleinen Kamera in den Wildwassern auf ziemlich schwankenden kleinen Inselchen hinweghüpfe und ganz tolle Momente vor die Linse kriege, und dass mir immer mehr Leute auf mich zuströmen und vorbeiströmen. Das war für mich so ein schöner Traum, weil er ja auch, ohne dass ich das jetzt größer machen will, als es ist, aber eigentlich hätte ich ja eine Pionierin sein können der Performance und auch der Videokunst, wenn ich das zu der Zeit schon gezeigt hätte, als ich es fabriziert habe, nämlich
das ist entstanden
1979 war die erste Videogeneration, die VHS. Die Kameras waren auch noch ziemlich schwer, und da wollte damals der Fassbinder, das war für mich ein absoluter aufregender Moment, der hat mir den Arm um die Schulter gelegt und hat gesagt, weißt du, wir machen den nächsten Film so, dass du nicht nur spielst, sondern du bist meine Partnerin, wir entwickeln das zusammen.
Hätten
wir
Sie
machen
sich das
alles
vorstellen
zusammen.
Können mit jemandem wie Fassbinder?
Ich habe sicher immer davon geträumt, ohne dass ich mir das so klar gemacht habe. Und es war auch fast so, wirklich könnte man sagen, eine Woche bevor es losging, hat sich sein Freund das Leben genommen, und es kam ein Anruf, er kann es nicht machen. Und dann haben die mir, wo ich gewohnt habe, auf so einer Künstlerkolonie auf dem Land, die waren auch Fotografen und Maler, die haben gesagt, kauf dir eine Kamera. Und dann habe ich angefangen, eben meine Videofilme zu machen. Und weil eben das Thema, das Fassbinder ins Auge gefasst hat, ein schizophrener Schub einer surrealistischen Künstlerin war, die geträumt hat, sie kommt mit dem wiedervereinigten Berlin zur Welt. Aber das schon in den 60er Jahren.
Sie kommt mit, also sie ist schwanger von Berlin.
Ja. Das hat ihn interessiert in doppelter Hinsicht. Und dadurch habe ich selber mich sozusagen dieser Zone angenähert, in der wir sind aber eben doch entgrenzt und das sind die Träume.
Jetzt kommen wir mal, wenn wir schon bei diesem Thema sind, können wir ja auch tatsächlich diese, es ist keine klassische Ausstellung, es ist eine filmische Präsentation.
Es ist eine Installation, wie man das jetzt
sogar
nennt.
Ja. Heißt Traumprotokolle. Vorgestern ist das Ganze eröffnet worden in der Akademie der Künste. Pariser Platz 4, wie die meisten von Ihnen wissen, falls Sie außerhalb Berlins wohnen und sich das mal ansehen wollen. Das Ganze läuft noch bis zum 30. März und ist immer montags geschlossen. Wir verlosen auch gleich 3x2 Karten. Aber der Eintritt ist jetzt auch gar nicht so teuer und es gibt auch Ermäßigungen. Müssen Sie sich nochmal im Internet genauer angucken. Also ich weiß, dass der erste Film, den Sie mal gemacht haben, der hieß ja auch schon Ein Traumprotokoll. Und der war ja eine Dreiviertelstunde lang, schwarz-weiß.
Ja, das kam daher, dass ich diese Filme eigentlich so lange immer nur von einem Koffer im anderen von einer Wohnung in die andere getragen habe. Ich habe die nicht hergezeigt. Und dann hat das MoMA in New York mir eine Retrospektive gemacht und haben gesagt, sie können auch was zeigen, was sie nicht wollen. Und da habe ich diese ganzen Traumprotokolle zusammengefasst etwas gefilmt, ich bin da da geht durch die Bastille in der Nähe, wo ich wohne. Ohne einen Kanal unterirdisch durch. Das kam mir vor wie der Styx, wie der Fluss in die Unterwelt der Träume. Und da kommt man an so Lichtduschen vorbei. Und ich habe aber jetzt für die Ausstellung, weil es ja eine Installation ist, diesen Film wieder entzerrt, damit er nicht diese Wucht hat. Und habe jetzt wird es mehr ein Traumwald werden. Denn es sind die einzelnen Träume aufgehängt auf schwebenden Leinwänden. Und je nachdem, wo man steht, wird man verschiedene Einblicke in dieses Universum haben. Und
helfen Sie mir nochmal, ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, das ist mir noch zu abstrakt. Also was erwartet den Besucher konkret? Es gibt eine Leine, also eine, an der diese Dinge...
es gibt verschiedene Säle, durch die man geht. Im ersten ist eigentlich eines der ersten Dinge, die ich gefilmt habe, eine Silhouette von mir, die spricht... Dann gibt es im zweiten Saal einen Film über etwas, was direkt vor der Akademie der Künste liegt, das Holocaust-Mal. Da habe ich einen persönlichen Bezug dazu, weil meine Mutter mich kurz vor meiner Namensgebung, sie wollte mich eigentlich Dagmar nennen, Hanna genannt hat, also nach einer Hanna. Nach der ich sie auch gefragt habe, warum sie das umbenannt hat, hat sie gesagt, sie war so besonders. Ich habe nie weiter gefragt, aber die hat mich dann, ist mir doch immer sehr nahe gegangen. Das heißt, das Thema der Judenvernichtung hat für unsere ganze Generation war das ein sehr traumatisches Thema.
Ja, bis in meine Generation hinein. Und man muss auch vielleicht noch nachreichen, Ihr Vater war Hitler gegenüber zeitlebens oder auf jeden Fall in den ersten Jahren unkritisch, ist jetzt nochmal das wohlwollende Wort.
Ja, er gehörte zu den Deutschen, die gesagt haben, es war nicht alles schlecht an ihm. Ne? Aber
Sie sind auch aufgewachsen in der Nähe zur Welt gekommen in der Nähe von Auschwitz.
Ja.
Das heißt, es gab auch einen lokalen Bezug dazu.
Ja, es gab auch meine verzögerte Geburt, hatte auch mit einem Assistenzarzt vom Mengele zu tun, der meiner Mutter eine Spritze gab, damit ich nicht direkt zu Weihnachten zur Welt kam, wodurch die Geburt sehr verzögert war. Und ich denke immer, dass ich auch so lange brauche, um mit allem zur Welt zu kommen. Ich bin ja so einerseits Frühentwickler und andererseits Spätzünder. Vielleicht in Wiederholung dieser Geschichte. Also dieses zweite, und dann kommt man in einen großen Saal, in dem die einzelnen Traumprotokolle, die alle ich nenne das Protokolle, weil das direkte Aufzeichnungen sind, die ich gemacht habe und nach die ich vor meiner Kamera wieder weiter, nochmal mit offenen Augen dann nachvollzogen habe. Die sind in sich nicht länger als 4-5 Minuten. Mhm. Und die sieht man gleich, da kann man so durchspazieren.
Okay.
Man kann die aber auch zu sich ranholen und die dann im Einzelnen verfolgen, wenn man sich dafür interessiert.
Traumprotokolle, Hanna Schigula, eine Installation seit vorgestern in der Akademie der Künste. Noch bis zum 30. März, montags immer geschlossen. Und den Rest holen Sie sich dann bitte aus dem Internet. Jetzt haben wir so intensiv gesprochen, dass Ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass wir ein Musikstück übersprungen haben. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende, aber fast. Wenn Sie jetzt wählen müssen oder dürfen zwischen Ihrer sehr, sehr lieben Freundin und Wegbegleiterin und Lebensbegleiterin Alicia Bustamante und Bach, wofür würden Sie sich entscheiden?
Für Alicia.
Für Alicia,
ja,
gut.
Weil ja auch Lateinamerika in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Es hat ja Garcia Marquez auch Drehbücher geschrieben und wir haben uns unter anderem für mich eine Rolle direkt umgeschrieben von einer Lateinamerikanerin, also von einer Kolumbianerin, die in Wien auftaucht, auf eine Deutsche, die in Havanna auftaucht. Und da haben wir uns kennengelernt mit Alicia, die in Kuba eine höchst beliebte Schauspielerin ist. Auch ist sie Regisseurin und die in meinem Leben eine sehr beglückende Rolle schon seit 20 Jahren spielt, weil es wunderbar ist, mit ihr den Alltag auch zu teilen. Und sie hat mich unter anderem auch zum Singen gebracht. Sie hat selber mal das musikalische Theater in Havanna geleitet. Und ich habe mit ihr schon Filme gemacht, Porträts und auch Kurzfilme. Und sie hat mich inszeniert auch schon. Also das ist so eine sehr fruchtbare und auch sehr lustige Lebensgemeinschaft geworden, die jetzt vielleicht dadurch, dass sie noch mal 10 Jahre älter ist wie ich, wenn auch von einer erstaunlichen Vitalität.
14 Jahre sogar, ne?
Ja, 14 Jahre sogar manchmal. Also jetzt vielleicht doch allmählich dann weniger häufig wird, aber das ist schon diese Art von tiefer Zuneigung und da wird immer was bleiben.
Vielleicht wie eine Schwester, die es nicht.
Ja, das ist alles. Die hat auch die Gabe für mich ab und zu das Kind zu spielen, das ich mir immer gewünscht habe. Die hat diese Kindlichkeit von Natur aus und immer noch sich erhalten. Die kann aber auch durchaus meine Großmutter sein.
Beschützen Sie denn gerne?
Ja, tue ich gerne.
Ist eine Verantwortung,
aber,
die man
aber
dann auch
ich,
eingeht.
Aber ich stimuliere auch gerne. Also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist ja, Kinder beim Spielen zuzusehen. Das wirkt, also ich finde, da erfängt, das finde ich sehr aufregend. Es ist auch Verantwortung natürlich. Aber ich sehe das jetzt in dieser Form nicht so verantwortungsvoll, wie wenn man jetzt nun wirklich ein Kind hat. Ich spreche immer am Mikro vorbei.
Nee, ich glaube, Sie machen das bis jetzt ganz gut. Das
vor allem, um sie jetzt besser zu sehen. Jetzt ist schon zu spät, jetzt spreche ich mal ins Mikro rein, dass jetzt man auch sieht, dass die Stimme etwas voller sein kann.
Ja, wir sind jetzt sozusagen im Finale. Mir bleibt jetzt noch tatsächlich eine Frage zu stellen, an den Hörer gerichtet, damit der sowohl Ihre Biografie oder Autobiografie gewinnen kann, als auch Eintrittskarten für die Akademie der Künste. Da habe ich mir was ausgedacht. Und zwar 2007 haben Sie mit Fatih Akin gedreht. Da waren Sie 63. Sie spielten ungeschminkt. Das war ein Film, der Sie letztendlich dann auch befreit hat in dieser Rolle. Und Sie sind dafür wirklich nochmal, da hat Ihr Leben wieder mal eine dieser Wendungen genommen, weil dieser Film für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Sie wurden als beste Nebendarstellerin für den Deutschen Filmpreis 2008 nominiert. Und sie gewannen in dieser Kategorie als erste deutsche Schauspielerin den National Society of Film Critics Award. Also Fatih Akin hat Regie gemacht. 2007 wurde er gedreht. Wie hieß dieser Film? Wenn Sie es wissen oder so schlau sind, herauszufinden, wie er heißen könnte, dann schicken Sie die richtige Lösung bitte an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer drauf. Und dann gewinnen Sie entweder Eintrittskarten für die Installation Traumprotokolle oder aber für diese Autobiografie, die ich Ihnen tatsächlich auch nochmal ans Herz legen möchte. Hanna Schigula, Wach auf und Träume, erschienen im Schirmer Mosel Verlag. So, und kurz bevor wir jetzt Alicia Bustamante hören und tatsächlich dann auch Schluss ist, Ende mit uns beiden, eine Kurze Frage und eine kurze Antwort. Vor 7 Jahren haben Sie sich gewünscht, mal in einer Komödie mitzuspielen. Ich weiß, es gab zwischendurch einen Film mit Moritz Bleibtreu. Aber würden Sie sich noch mal wünschen, tatsächlich, ist dieser Wunsch noch da, in einer Komödie mitzuspielen?
Ja, ich finde Tragikomödien sehr schön. Also ich finde, dass das Absurde und die Tiefe, das passt sehr gut zusammen. Also beim einen schaut man von hoch oben runter auf etwas und das andere kommt so, dann nimmt man Verbindung auf mit dem, was in uns zutiefst ist. Und da auch so eine gewisse Lächerlichkeit zu streifen, das fände ich sehr schön.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier zu Gast waren, dass Sie die Zeit gefunden haben. Mhm. Frau Schigula, es wird bestimmt in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten noch einiges von Ihnen zu lesen und zu hören.
Meinen Sie?
Ja, ich glaube wirklich. Aber kommen Sie nach Berlin. Paris war jetzt lang genug.
Ja,
kommen Sie nach Berlin. Okay. Ja. Und Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Ach nee, wir haben ja gar nicht mehr viel. Noch ein paar schöne Sonntagsstunden. So, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Quiéreme mucho, dulce amor mío.
Radio 1. Hörbar Rust.